Brauchen Kinder Religion? Eine Frage, die sich Georg Langenhorst so nicht stellt. Er ist Professor für Religionspädagogik an der Universität Augsburg und zweifacher Vater. Religiöse Erziehung ist etwas, das Eltern ihren Kindern im besten Fall mitgeben. So wie sie ihre Kinder ja auch ein Musikinstrument lernen lassen oder sie in einem Fußballverein anmelden. Vielmehr sagte er noch, Kinder brauchen Religion. Für manche mag das eine provokative Formulierung sein. Und das ist ihm auch bewusst.
Und interessant ist durchaus, wie die Öffentlichkeit auf sowas, auf eine klare Setzung reagiert. Lesen Sie mal bei Amazon die 17 vernichtenden Besprechungen dieses Buches. Sie beziehen sich allein auf die Provokationskraft des Titels. Da hat natürlich niemand reingeschaut. Also heute in der Öffentlichkeit zu sagen, Kinder brauchen Religion, ist schon etwas Provokatives. Na gut, ich versuche natürlich jenseits der Provokation, Ihnen mitzuteilen, was ich darunter verstehe. Was bedeutet das, Kinder brauchen Religion und welche Konsequenzen hat das für Eltern, für Kirchengemeinden, für Bildung im öffentlichen Dienst? Ich möchte einsteigen mit 6 Stimmen, die ich höre, als Antworten auf die Frage, soll man Kinder religiös erziehen? Und ich ahne, dass Sie in Kontexten leben, vielleicht viele auch arbeiten, in denen man diese Frage durchaus ernsthaft stellt. Soll man Kinder eigentlich religiös erziehen? 6 Stimmen, die ich höre, habe ich für Sie zusammengefasst, möchte Sie kommentieren. Für mich selbst hängt jede dieser Stimmen mit Gesichtern zusammen. Ich sehe Menschen, die das sagen und denken, und ich lade Sie ein, mal für sich zu überprüfen, ob Sie auch Menschen kennen, die diese Antworten geben, diese Positionen vertreten. Brauchen Kinder eigentlich Religion? Soll man Kinder in der Familie, in der Gemeinde, in der Schule, im Kindergarten religiös erziehen? 6 Stimmen. Mir ist es wichtig, dass meine Kinder auch religiös erzogen werden. Ja doch, natürlich gibt es diese Stimme. Und wir wissen sogar ziemlich genau, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft eine solche Position vertreten, nämlich ungefähr 15%. Also sagen wir mal, jede 8. Immerhin. Oder nur? Wie Sie das werten, das ist natürlich Ihre private Einstellung. Übrigens, bei einem katholischen Kindergarten, auch das werden Sie wissen, sagen längst nicht alle Eltern genau das. Manchmal wählen Eltern einen katholischen Kindergarten, weil sie annehmen, dass dort weniger Ausländerkinder sind oder weil er einfach leicht zu Fuß erreichbar ist. Also die erste Stimme, klar. Eltern, Erziehungsberechtigte sagen in ihrem Privatbereich, aber auch in die Öffentlichkeit hinein, natürlich braucht es auch eine religiöse Erziehung. Sehr viel häufiger, aber ich habe hier keine genauen Prozentzahlen mehr, sehr viel häufiger hört man die folgende Stimme. Religiöse Erziehung, warum nicht? Das kann ja nicht schaden. Also, das ist den entsprechenden Zuständigen kein Herzensanliegen, aber sie sagen, na ja, Gott klar, ich will meinen Kindern doch alles ermöglichen, die sollen musisch, tänzerisch, die sollen sportlich ausgebildet sein, warum nicht auch Religion? Religion schadet nichts. Oder manche sagen sogar, naja, damit man ein kulturell gebildeter Mensch ist, braucht man auch religiöse Grundkenntnisse. Man sollte schon wissen, was man an Pfingsten feiert. Also so eine Art kulturelles Grundwissen, das gehört für viele zur Erziehung dazu. Oder noch eine andere Stimme, interessanterweise in Bayern sehr stark auch von CSU-Menschen zu hören. Doch, Religion ist wichtig. Warum? Weil man mit Religion sehr gut Moral lernt. Also Religion wird auf Moral, ich würde sagen, reduziert. Was gut und richtig, was falsch und böse ist, das kann man mit Religion lernen. So sind diese Überzeugungen. Religiöse Erziehung hilft uns, moralische Erziehung zu betreiben. Meine Rückfrage wäre, ist das der Kernpunkt von religiöser Erziehung? Die dritte Stimme hört man, höre ich immer häufiger. Die gab es sicher immer schon, aber in unserer Zeit trauen sich Menschen auch, und warum auch nicht, diese dritte Stimme ganz offen hören zu lassen. Religion, das ist für mich und meine Kinder völlig irrelevant. Ich habe gesagt, ich wohne in Wendelstein im Süden Nürnbergs. In einer solchen Wohnsituation, wo wir dort leben, ist es immer häufiger so, dass Menschen mit Religion einfach gar nichts mehr zu tun haben wollen. Sie lassen die Kinder nicht taufen und sie sagen auch, ich brauche das für mich nicht, warum sollen meine Kinder das lernen? Und das heißt für Schule dann zum Beispiel, lieber 2 Stunden Informatik als 2 Stunden Religionslehre. Also in unserer ja pluralen Gesellschaft darf diese Stimme auch sein. Und mir ist es ehrlich gesagt lieber, jemand sagt das offen, als dass das so unterschwellig eine Strömung ist. Trotzdem natürlich für einen religiös denkenden Mensch eine starke Herausforderung, diese klare Absage. Diese drei ersten Positionen finde ich insofern für mich relativ leicht, weil sie in der Reaktion eindeutig sind. Im ersten Fall freut man sich als religiös erziehender Mensch, im zweiten Fall eigentlich auch, weil Menschen doch uns für religiöse Erziehung ihre Kinder wohlwollend überlassen. Und im dritten Fall sagen sie ein klares Nein. Die drei folgenden Stimmen sind schwieriger. Vierte Stimme. Ob meine Kinder sich einer Religion anschließen, das sollen sie später einmal selbst entscheiden. Ich möchte sie da nicht festlegen. Na, haben Sie Gesichter vor Augen? Das ist eine ganz interessante Stimme. Warum? Weil sie ja scheinbar die Kinder so ernst nimmt, dass sie sagt, ich will meine Kinder nicht manipulieren. Ich nehme meine Kinder als Menschen so ernst, ich will sie nicht festlegen. Und das klingt sehr liberal und das klingt sehr tolerant. Du religiös erziehender Mensch, so heißt das ja unterschwellig, ja, du manipulierst deine Kinder in eine bestimmte Richtung. Und ich, als offener Mensch, ja, ich lasse meinen Kindern die freie Wahl. So klingt das. Ich glaube, das ist aber trügerisch. Und hier hilft zum ersten Mal ein Vergleich mit der Musik. Alle Musikpädagoginnen und Musikpädagogen sagen eindeutig, wenn ich in der frühkindlichen Erziehung keine musikalischen Impulse setze, wenn ich also, übertragen, sage, mein Sohn, meine Tochter soll mit 14, 15 selbst entscheiden, ob sie ein Musikinstrument lernt, dann habe ich de facto eine Entscheidung gegen Musik getroffen. Denn die allerwenigsten Kinder oder Jugendlichen, die keinerlei musikalische Frühförderung erhalten haben, werden sich dann plötzlich für etwas entscheiden, was bis dahin in ihrem Leben keinen Platz hatte. Die Musikpädagogen sagen eindeutig, die fruchtbarste Zeit ist die frühe Kindheit. Und wenn wir da keine Grundlagen legen, dann werden sich die meisten Menschen in diesem Bereich nicht beheimatet fühlen. Was heißt das übertragen auf Religion? Die scheinbar so liberale, tolerante Position, meine Kinder sollen das selbst entscheiden, ist de facto in den meisten Fällen, nicht immer, in den meisten Fällen eine Vorabentscheidung gegen Religion bei den Kindern. Fünfte Stimme, die ich höre, Religion, und da bin ich mir nicht sicher, was ich selber denke. Wie soll ich denn so meinen Kindern etwas mit auf den Weg geben? Ich halte mich da lieber heraus. Also, eine ganz andere Stimme, die sagt, ich selbst bin unsicher, was ich religiös denke, wie ich religiös lebe. Oder viele sagen sogar, ich habe eine Verletzungsgeschichte mit Religion. Ich war mal religiös, aber dann habe ich schlechte Erfahrungen gemacht mit XY, bei XY. Und deswegen ist für mich alles fraglich geworden. Aber wie soll ich denn als Erziehungsberechtigter meinen Kindern etwas mitgeben, wenn ich selbst total unsicher bin? Und die Konsequenz für viele ist zu sagen, dann lieber nichts falsch machen und das heißt nichts machen. Ich verstehe solche Stimmen gut und es ist natürlich traurig, wenn Menschen gerade durch Verletzungsgeschichten in Sachen Religion unsicher geworden sind. Aber auch hier kann man im Argumenten, im Gespräch durchaus versuchen, ja, nochmal zum Nachdenken aufzufordern. Was heißt das, wenn Menschen sowas sagen? Das heißt doch, dass sie von sich erwarten, ich muss ein Experte sein, in diesem Fall in Sachen Religion, ein gläubiger, feststehender Mensch in Sachen Religion, damit ich meine Kinder so erziehen kann. Seltsam. In anderen Lebensbereichen wird dieses Argument fast gar nicht verwendet. Ich nehme zwei Beispiele, die sind jetzt gendermäßig, also von der Geschlechtszuordnung ein bisschen stereotyp. Bitte verzeihen Sie mir das. Also mein erstes Beispiel. Wenn ein Vater seinen Sohn zum Fußballtraining schickt, dann muss er doch nicht selber Bundesliga gespielt haben. Oder wenn eine Mutter ihre Tochter zum Ballett motiviert, ja, dann muss sie doch nicht selber Spitzentänzerin gewesen sein. Also das Grundprinzip von Erziehung und Bildung ist doch, gerade in Bereichen, wo ich selbst nicht kompetent bin, gerade da versuche ich mir Leute heranzuholen, die diese Kompetenz vertreten. So funktioniert Bildung und Erziehung. Eltern versuchen das Beste, wo sie es selbst können, und wo sie es nicht können, da suchen sie sich Hilfe von Fachleuten. Warum sollte das nicht auch bei Religion möglich sein? Also zu sagen, ich weiß, ich bin in Sachen Religion unsicher, aber du, Gemeindeschwester, du Pastoralreferent, du Religionslehrerin, helft uns doch, diesen Bereich von Bildung und Erziehung wenigstens ansatzweise zu übernehmen. Und das führt mich auch schon zur letzten Stimme, die mir aufgefallen ist. Das ist eigentlich die traurigste, finde ich. Und die hatte ich erst auch nicht in meiner Liste. Aber die ist mir auch so oft entgegengeschallt von Teilnehmern von Veranstaltungen, dass ich gedacht habe, doch, auch die muss ich aufnehmen. Diese letzte Stimme heißt nämlich so: Religion, das finde ich schon interessant, aber diese Kirche stößt mich ab. Dort finde ich keinen Raum für mich selbst oder meine Kinder. Also, eigentlich die Bereitschaft, Religion Raum zu geben, aber so schlechte Praxiserfahrung mit uns, ich nehme mich da selbst mit rein, mit den Vertretern dieser Religion, mit dem Bodenpersonal Gottes, mit den Strukturen, in denen Kirche sich präsentiert, dass viele sagen, eigentlich ja, aber bitte, die Art, wie ihr das lebt, die Art, wie ihr mit Religion umgeht, die geht für mich nicht. Und dann will ich sie auch nicht für meine Kinder. Ja, ich hoffe, dass Sie in Lebenskontexten leben, wo Sie nicht zu viel diese Stimme hören, denn die ist traurig. Aber ja doch, auch im Bistum Eichstätt, natürlich gibt es Lebenserfahrungen, die so sind. Traurig. Und es muss nicht das letzte Wort sein. Und ich würde versuchen, mit solchen Leuten zu sagen, komm mit und finde vielleicht Menschen und Räume, die anders funktionieren. Aber das ist oft schwer. 6 Stimmen habe ich Ihnen genannt als Einstieg. Wie reden Menschen, was denken Menschen zur Frage, soll man Kinder religiös erziehen? Und natürlich gibt es solche Menschen, die sagen, ja, Religion ist klasse, aber bitte Feng Shui oder wie immer die Religion heißt. Das habe ich jetzt ein bisschen lächerlich gemacht. Das kann ja eine ganz ernsthafte Suche sein. Oder wir wissen, auch viele aus dem Christentum Stammende erfinden plötzlich den Islam interessant, weil er scheinbar so klare Positionen vertritt, die manche als hilfreich empfinden. Also natürlich, auch das sind Stimmen, die sagen, ja, ja, Religion schon, aber Christentum, katholische Kirche, oh, muss nicht sein. Oh, ich möchte Ihnen nachher schon zeigen, was die Wärmeströme des Katholizismus und des Christentums für mich ausmachen und warum ich auch auf jeden Fall sagen würde, nicht nur Kinder brauchen allgemein Religion, sondern ich glaube schon, dass das Christentum hier ein besonderer Raum, eine besondere Strömung ist, die wir sehr guten Gewissens unseren Kindern anbieten sollten. Gibt es Institutionen, die noch ein bisschen andere Stimmen einbringen können? Das sind oft Großeltern. Sie glauben nicht, wie wichtig die Großeltern werden für religiöse Sozialisation in Familienverbünden. Die haben andere Freiheiten, können sie haben. Vielfach merken wir, fast wichtiger als die Instanz der unsicheren Elterngeneration jetzt, die selbst schon oft schwach religiös geprägt ist, kann eine Großelterngeneration sein, die in einer größeren Freiheit nochmal Religion auch neu an Kinder herantragen. Ich habe das gerade selbst eben in der Großfamilie erlebt. Meine religiöse Schwiegermutter hat es tatsächlich geschafft, in der Familie meines Schwagers subtil, aber nicht gewalttätig, Religion in einem positiven Sinne einzubringen. Gut, ich gehe mit Ihnen einen Schritt weiter. Einen Schritt weiter von diesen Stimmen, die es gibt, und wir haben sicher noch andere auch vor Augen, hin zu dem, was ich meine, wenn ich sage, Kinder brauchen Religion. Aber dazu brauche ich zunächst noch eine Vorbemerkung, die auch hier auf dem Arbeitsblatt nicht direkt bemerkt ist. Das Erste, selbstverständlich bin ich davon überzeugt, dass Kinder auch ohne Religion aufwachsen können. Ja, natürlich. Schauen Sie sich um in Ihrer Nachbarschaft, in einer Stadt wie Ingolstadt oder wo immer Sie leben oder in anderen Kulturen. Natürlich können Kinder auch aufwachsen ohne Religion, überhaupt keine Frage. Also ich würde auch niemals sagen, ein nicht religiöses Kind ist grundsätzlich defizitär. Nein, das würde ich nicht sagen, weil dann würde ich natürlich mich auch auf einen Sockel heben, wir Gläubigen und die Armen ohne. Nein, nein, nein. Also darum geht es mir überhaupt nicht. Und eine zweite Vorbemerkung, ich schaue mal gerade so durch die Reihen und spekuliere jetzt lieber eher leise, wie alt Sie wohl sein mögen, sage ich jetzt nichts zu. Warum diese Spekulation? Die etwas Erfahrenen unter uns, die kennen vielleicht einen Buchtitel, der 1980 auf den Markt kam und bis heute sehr erfolgreich verkauft wird. Der Autor ist ein Psychoanalytiker, heißt Tilman Moser. Und der Titel seines Buches von 1980, also immerhin 36 Jahre alt, heißt Gottes Vergiftung. Gottes Vergiftung, ein böser Titel, der aber ganz präzise etwas benennt, was wir nicht vergessen dürfen, wenn wir über religiöse Erziehung nachdenken. Nämlich, religiöse Erziehung hat eine Geschichte, die eine Schattenseite hat. Religiöse Erziehung konnte eine Möglichkeit sein, Menschen klein zu machen, mit Drohung zu arbeiten, gerade nicht Wachstum und Entfaltung zu fördern, sondern das Gegenteil, Angst zu machen, klein zu halten, abhängig zu machen. Genau das hat Tilman Moser mit diesem Begriff als Psychoanalytiker beschrieben. Religiöse Erziehung kann ein Vergiftungsprozess sein. Gott wurde missbraucht als Instanz, die er klein macht, als wachsen lässt. Und wenn wir über religiöse Erziehung und Bildung sprechen, dürfen wir das einfach nicht unterschlagen. Das ist Teil unserer Geschichte. Ich arbeite sehr viel, wie Sie sich denken können, mit Erzieherinnen, Erziehern und auch mit Lehrerinnen und Lehrern zusammen. Und ich frage die in Fortbildung meistens, kennt ihr das noch? Kennt ihr noch Kinder, die unter einer Gottesvergiftung zu leiden haben? Also ein übermächtiger Gott, der sozusagen eher in die tiefsten Wesen des Kindes geht und das klein macht. Und die sagen durch die Bank, nein, 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 das gibt's nicht mehr. Stimmt nicht ganz. Natürlich gibt es kleine Refugien, wo man nach wie vor versucht, mit solcher zerstörerischen religiösen Erziehung zu arbeiten. Aber das können Sie vergessen. Das taucht nicht mehr auf. Gott sei Dank. Aber wir haben trotzdem ein Krankheitsbild in Sachen Religion. Das heißt aber eben nicht mehr Gottes Vergiftung, also kleinmachende religiöse Erziehung, sondern ich habe das benannt, Gottes Entzug. Unsere Gesellschaft, wir verweigern den Kindern das, was sie eigentlich dringend bräuchten, nämlich die, im Bild gesprochen, religiösen Vitamine. Wir leben in einer Gesellschaft des Gottesentzugs. Kinder wachsen ohne Gott auf und das ist wie manche Vitamine, da fehlt was. Und jetzt gehe ich zu meinem Punkt Römisch 2, religiös unmusikalisch. Ich leihe mir einen Begriff von dem wichtigsten deutschen Philosophen der letzten Jahrzehnte, das ist Jürgen Habermas. Jürgen Habermas, jemand, der in der Frankfurter Schule groß geworden ist und sie geprägt hat, ein eigentlich strikt unreligiös denkender Philosoph, das ist für ihn völlig klar. Jürgen Habermas hat in den letzten Jahrzehnten, seit 20 Jahren kann man sagen, die Religion nochmal neu bewertet. Und er hat in mehreren Kontexten ein Zitat gebraucht, das er also nicht erfunden hat. Das stammt von Max Weber, von dem Soziologen. Und dieses Max-Weber-Zitat, das Jürgen Habermas in seinem Mund auf sich anwendet, heißt, er hat von sich gesagt, ich bin religiös unmusikalisch. Ich kenne Menschen, die sind wirklich unmusikalisch. Ja, es gibt es. Es gibt einige Menschen, denen ist die Musik ins Blut und in die Wiege gelegt und es gibt andere, die ein Leben lang in der Musikalität nicht zu Hause sind. Jürgen Habermas überträgt das jetzt auf den Bereich Religion. Und das ist für mich deshalb interessant, weil ich also unmusikalische Menschen kenne, aber ich kenne keinen, der das nicht verbindet mit dem Wort leider. Ich bin leider unmusikalisch. Warum? Auch unmusikalische Menschen sehen, dass ihre Freunde, Nachbarn, Verwandten in Musik etwas finden, was großartig ist. Und da müssen sie traurig feststellen, ich sehe, da ist eine Dimension des Menschen, die mir fehlt, die ich nicht habe. Jürgen Habermas hat das Wort leider nicht gebraucht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man sagen kann, ich bin religiös unmusikalisch, ohne den Unterton des Bedauerns. Also von ihm leihe ich mir diesen Begriff, um zu verbinden und nochmal nachzudenken, was verbindet Religion und Musik, ein Vergleich, der sich wirklich in vielen Dingen nahelegt. Also deshalb die letzten Zeilen hier. So ähnlich also wie bei Musik ist es mit Religion. Auch das Religiöse ist eine Grunddimension des Menschen. Schauen Sie in die ganze Menschheitsgeschichte, schauen Sie in die Menschheitskultur. Religion als menschliche Anlage, sich über sich selbst zu erheben, ist Teil unseres Menschseins. Warum? Zweiter Satz hier oder dritter schon. Auch in ihr, in der Religion, geht es nämlich um die Wahrnehmung, um die Empfindung und den Ausdruck und die Gestaltung von Wirklichkeit in all ihren Facetten. Aber mehr noch, es geht um das Erahnen von den Möglichkeiten, die unsere Erfahrungswelt übersteigen und deswegen Raum geben für Sehnsucht, Hoffnung und Trost. Aber was macht denn dieses Religiöse aus? Was ist denn jetzt wirklich mal konkret gefragt das, was Kinder, die religiös aufwachsen dürfen, unterscheidet, wenn es denn Unterscheidendes gibt, von Kindern, die ohne Religion aufwachsen? Als ich mein Buch schrieb, wollte ich eigentlich auf dieser abstrakten Ebene von Religion bleiben. Ja, nochmal, kleine Zwischenbilanz, ich habe noch nichts vom Christentum gesagt, spezifisch. Ich habe dann gemerkt, wenn ich jetzt ausdrücken möchte, was denn das Besondere eines Lebens mit Religion ist, dann kann ich nicht bei der allgemeinen Kategorie Religion bleiben. Und das heißt, jetzt spreche ich natürlich als Christ. Und ich spreche als Christ, der katholisch ist, weil das meine Welterfahrung ist. Also, was ist denn nun das, was das Herzstück eines religiösen Menschen in jüdisch-christlicher Tradition ausmacht? Ich möchte Ihnen eine Antwort geben, einen Strom aus der christlich-jüdisch-christlichen Tradition, der für mich das Wichtigste ist. Aber damit sage ich nicht, dass das der einzig mögliche ist. Und um diesen Strom zu benennen, rufe ich einen zweiten Zeugen auf, dessen Namen Sie wahrscheinlich kennen, der große jüdische Religionsphilosoph Martin Buber. Martin Buber, der dem Christentum ganz aufgeschlossen gegenüberstand, ein Wegbahner des jüdisch-christlichen Dialogs. Und bei ihm habe ich vor einigen Jahren ein Zitat gefunden, das mich seitdem nicht loslässt. Was ist unsere tiefste Sehnsucht als Menschen? Martin Buber beantwortet das so, Sie sehen es vor sich. Er sagt, jeder Mensch hält Ausschau nach einem anderen Menschen, der ihm das Ja des Sein-Dürfens zuspricht. Also das ist vielleicht die tiefste Grundsehnsucht, dass andere uns spiegeln, du darfst so sein, wie du bist. Ein bedingungsloses, ein grundsätzliches Ja. Martin Buber ist ein absoluter Realist und er stellt dann natürlich gleich die Frage, können wir Menschen das gegenseitig? Können wir Menschen uns einander das absolut gültige Ja des Sein-Dürfens zusprechen? Ach, seit ich mir die Frage gestellt habe, merke ich, dass ich stimmungsmäßig meine Antwort unterschiedlich gebe. Heute Abend sage ich Folgendes. Doch, ja, ich glaube, das geht schon. Fragmentarisch. Immer wieder gibt es solche Erfahrungen und das sind mit die größten und tiefsten Glückserfahrungen, die wir Menschen machen können. Dass es erstens uns möglich ist, anderen, geliebten, nahen Menschen, das zuzusprechen, das Ja des Sein-Dürfens. Und Sie wissen, das braucht jetzt nicht die Worte. Das ist was, was mit der ganzen Begegnung zu tun hat. Und die zweite tiefste Glückerfahrung ist natürlich, wenn wir spüren, dass andere Menschen uns dieses Ja des Sein-Dürfens zusprechen. Und ich würde sagen, wenn wir in der Erziehung tätig sind, ja, das wäre schon schön, wenn es uns so oft wie möglich mit so vielen Menschen wie möglich gelingt, kleine Mosaiksteine eines solchen Ja des Sein-Dürfens den Kindern, den Jugendlichen zuzusprechen. Aber ich gehe mit Martin Buber den einen Schritt weiter. Martin Buber sagt nämlich, wenn wir auf den Gott schauen, von dem die Bibel erzählt, im Alten Testament, und er ist so offen zu sagen, auch im Neuen Testament, dann ist das eigentlich der erschütterndste Gedanke, der wunderbarste Gedanke, dass Gott uns als die Dimension vorgestellt wird, die das bedingungslose, an nichts geknüpfte Ja uns zuspricht. Das ist eigentlich der Grundgedanke von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten. Gott spricht sein bedingungsloses Ja zu jedem und zur Schöpfung als Ganzes. Aber Martin Buber ist natürlich nochmal ein letztes Mal Realist, indem er sagt, Vorsicht, Vorsicht. Das Besondere des biblischen Glaubens ist, es ist wie bei einer Hand, sie hat zwei Seiten. Das Besondere des biblischen Glaubens ist, dass die erste Seite der Hand, immer die erste, ist der Zuspruch. Aber Sie können die Hand nicht trennen von der zweiten Seite und das ist der Anspruch. Wenn dir dieses Ja gesagt ist als Mensch, dann wirst du in Sachen Moral und Sozialbeziehung anders leben. Was ist meine Utopie von einer christlich geprägten Erziehung und Bildung? Es ist eine Erziehung und Bildung, die von diesem Gedanken geprägt ist. Unseren Kindern, auch Kindern, die nicht christlich sind, so zu begegnen selbst. Sie hineinzunehmen in ein Leben, das von einem grundsätzlichen Zuspruch geprägt ist, der natürlich einen Anspruch in sich trägt. Das ist das Erste. Es hat was mit unserem Verhalten zu tun. Aber das Zweite, von einem Gott zu erzählen, einen Gott erfahrbar zu machen, der genau so ist. Ein Gott eines bedingungslosen Zuspruchs, auch über meine Brüchigkeiten hinaus. Ein Zuspruch, der natürlich den Anspruch in sich trägt, klar. Nun, es gibt einen Roman, den ich nicht gelesen habe. Nee, es gibt viele, die ich nicht gelesen habe. Aber es gibt einen, den ich zitiere und ihn nur sehr zum Teil gelesen habe. Es ist einer der Jahrhundertromane der deutschsprachigen Literatur, Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, in den 1940er Jahren abgeschlossen. Dieser Roman hat 2000 Seiten. Ich bin immer nur bis Seite 40 oder 45 gekommen. Also nicht meine Sprachart. Aber was mich an Musil und seinem Roman fasziniert, warum ich ihn zitiere, am Anfang denkt Robert Musil darüber nach, warum soll man überhaupt einen Roman lesen? Was ist das Besondere des literarischen Zugangs zur Welt? Und ich glaube, er hat etwas Tiefes erkannt, was auch religiös wunderbar fruchtbar zu machen ist. Robert Musil sagt, wir Menschen haben zwei zentrale Sinne, die unsere Potenziale bedeuten, und beide müssen bedient werden. Der erste ist, er nennt ihn Wirklichkeitssinn. Und sobald ein Kind geboren ist, wird es an den Wirklichkeitssinn herangeführt. Der Wirklichkeitssinn wird ständig trainiert vom ersten Tag eines Kindes an. Wie man schreibt, wie man rechnet, wie man die Welt benennt, wie man Pflanzen bestimmt. Selbstverständlich brauchen Kinder eine Entfaltung, eine Weckung, einen Reiz des Wirklichkeitssinns. Also keine Frage. Aber, sagt Musil, es gibt einen anderen Sinn. Und den vernachlässigen wir oft. Er sagt, neben dem Wirklichkeitssinn gibt es den Möglichkeitssinn. Nach Robert Musil ist das die zentrale Fähigkeit, alles, was ebenso gut sein könnte wie das Bestehende, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist. Das sogenannte Mögliche könne man die noch nicht erwachten Absichten Gottes nennen. Denn es habe etwas sehr Göttliches in sich, ein Feuer, einen Flug, einen Bauwillen, einen bewussten Utopismus, der die Wirklichkeit nicht scheut, wohl aber als Aufgabe und Erfindung behandelt. Ja, ich habe schon gesagt, keine ganz einfache Sprache, eben schriftstellerische. Aber die Idee finde ich großartig. Da gibt es einen Sinn, eine Anlage in uns, die das Mögliche benennt, die das, was sein könnte, anregt. Also Kinder, deren Wirklichkeitssinn wir nicht schulen, ganz allgemein, haben überhaupt keine Chance, sich religiös auf etwas einzulassen, was eben im Bereich der Möglichkeit zu Hause ist. Also das wäre sozusagen der eine praktische Impuls, darauf zu achten in unseren Erziehungsbereichen. Kinder brauchen den Möglichkeitssinn, wo werden wir dem gerecht? Wo haben wir das bewusst vor Augen, dass wir solche Angebote auch machen? Kinder brauchen, weil sie direkt auf die Wirklichkeit zugehen, zum Beispiel Geschichten. Und wir wissen auch welche. Runde, fantasievolle, wunderbare Geschichten. Wir dürfen Kindern Geschichten nicht erklären, wir müssen sie mit ihnen erzählen und inszenieren. Also bloß nicht etwa eine Wundergeschichte hernehmen und aus übertriebener, erwachsener Vorsicht sagen, na ja, ich glaube ja selbst nicht, dass der Jesus bla bla bla. Nein, für Kinder ist das Wunderbare der Geschichten gerade der Reiz. Kindern ihre Geschichten lassen, denn sie leben so und bauen so ihr Weltbild auf. Was heißt das dann für Jugendliche? Auch Jugendliche brauchen Geschichten, aber andere. Jugendliche brauchen Geschichten mit Bruch. Jugendliche brauchen Geschichten mit offenem Ende. Jugendliche brauchen Geschichten mit mehreren Deutungsebenen. All das ist für Kinder fatal. Die Kindergeschichte muss aufgehen. Erzählen Sie einem Kind mal eine Geschichte mit offenem Ende. Das wird es nicht aushalten. Wie geht die Geschichte zu Ende? Und zwar wirklich. Der Jugendliche lernt, mit Offenheiten umzugehen, mit Bruchgeschichten. Jetzt nenne ich noch als allerletzten Gedanken ein Beispiel, damit sie ein bisschen Fleisch kriegt. Der heilige Franziskus, eine spirituell wie erzählerisch wie pädagogisch wunderbare Figur. Die können Sie perfekt mit Kindern inszenieren. Warum? Was ist das, was Kinder an Franziskus fasziniert? Dieser Mann, der mit den Tieren spricht. Toll. Das ist eine perfekte Kindergeschichte. Und dieser selbe Franziskus wird natürlich für Jugendliche eine interessante Geschichte, aber jetzt ganz anders. Natürlich nicht der, der mit den Tieren spricht, sondern der, der mit seinem Vater einen härtesten Identitätskonflikt hat, der sich gegen den Vater aufbegehrt und im Namen Gottes seinen Weg zu gehen traut. Franziskus ist eine wunderbare Figur. Er bietet Erzählpotenzial, Identitätspotenzial für Kinder und auf ganz anderer Ebene noch einmal neu für Jugendliche. Also das müssen wir, glaube ich, immer noch besser lernen. Welche Art von Möglichkeit Sinn brauchen Kinder? Welche Art von Möglichkeit Sinn und Lebensformen brauchen Jugendliche? Die sind unterschiedlich und nicht immer ist es leicht zu wissen, ist das jetzt noch ein Kind, ist das schon ein Jugendlicher? Aber zumindest sich bewusst zu sein, okay, Kinder Kind sein lassen, auch in Sachen Religion, und Jugendlichen dann vielleicht Möglichkeiten anbieten, auf anderer Form und anderer Ebene Religion für sich nochmal neu zu entdecken, in kritischer Form, das wären eigentlich die spannenden Herausforderungen.
Kinder brauchen Religion. Georg Langenhorst, Professor für Religionspädagogik an der Universität Augsburg, bezieht klar Stellung zu dieser These und eröffnet Perspektiven einer religiösen Erziehung. Der Podcast ist eine gekürzte Fassung seines Vortrags im April 2016, organisiert und durchgeführt von der katholischen Erwachsenenbildung Ingolstadt. Georg Langenhorst hat zu dem Thema auch ein Buch geschrieben mit eben diesem Titel »Kinder brauchen Religion«, erschienen im Herder Verlag.